Sag mal, Saskia, wenn du an Holz denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Wenn ich an Holz denke, dann werden tatsächlich alle meine Sinne aktiviert. Also zuerst einmal rieche ich den Tannenduft im Wald. Dann sehe ich mich auf einer Waldlichtung und höre das Knistern von Ästen und Blättern unter meinen Füßen. Wenn du mich dann aber nochmals fragen würdest, sehe ich vor mir das Bild einer alten Bibliothek mit ihren wunderschönen Holzverzierungen und einem herrlichen Duft von Büchern.
Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der Materialien. KünstlerInnen verwenden seit Jahrtausenden unterschiedliche Materialien, um ihren Kunstwerken Ausdruck zu verleihen. Doch hatte zunächst die Ausarbeitung des Themas Priorität. Seit dem 20. Jahrhundert gewinnt zunehmend das Material selbst an Bedeutung. Nicht nur klassische Materialien wie Holz, Bronze und Marmor, sondern auch neue und vielleicht ungewöhnliche Materialien wie Plastik, Fett oder Industriemüll finden von nun an in der Kunst Verwendung. Als BetrachterInnen erhalten wir neue Perspektiven und fragen uns vielleicht auch manchmal, ob das wirklich Kunst ist. Aktuell stellen wir auf unserem Instagram-Profil Kunstladies Materialien aus verschiedenen Zeitepochen vor. Und in dieser kurzen und knackigen Podcast-Folge unterhalten wir uns heute über die Materialien Holz, Glas und Beton. Kommt mit uns auf eine Reise durch die Werkstoffe und ihre schier grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten. Lass uns doch beim ältesten Material, welches wir Menschen für die Herstellung von Kunst verwenden, anfangen. Nämlich dem Holz. Das Material ist ja bis heute ein wichtiger Bestandteil unseres Alltages und begleitet uns ein Leben lang. Neugeborene werden in Wiegen aus Holz gelegt und Tote in Särge aus Holz. Saskia, wenn du an Holz denkst, kommt dir als erstes eine alte Bibliothek in den Sinn. Denkst du da an eine ganz bestimmte Bibliothek?
Ja und nein. Zuerst denke ich an alte Bibliotheken generell. Aber eine der schönsten, die ich bis jetzt gesehen habe, ist tatsächlich die Stiftsbibliothek in St. Gallen. Sie ist eine der ältesten und auch historisch reichsten Bibliotheken der Welt und genießt natürlich auch internationales Ansehen. Ich glaube, man findet sie wirklich in jedem Touristenguide über die Schweiz. Und seit dem Jahr 1983 gehört sie auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Bibliothek enthält wertvolle Bücher der abendländischen Kulturgeschichte seit der Spätantike. Also seit der Spätantike, ich muss das hier doppelt betonen, das ist wirklich unglaublich.
Ja, krass.
Die Holzschnitzereien im Hauptsaal sind wunderschön. Ich weiß gar nicht, Britta, hast du die schon mal gesehen?
Nee, leider nicht. Ich will auf jeden Fall hin.
Ja, da gehen wir mal zusammen.
Ja, sehr schön. Dann nehme ich dich mit als mein Guide. Denn du kennst dich mit der
Perfekt.
Entstehungsgeschichte des Klosters gut aus. Nimm es doch schon mal mit auf eine kleine Zeitreise.
Ja, tatsächlich, ich kenne mich ein wenig aus, weil die Entstehungsgeschichte ist sehr spannend. Der irische Missionar Gallus, der von Irland ins Bodenseegebiet gelangt, gründet nach einer Erkrankung im Jahr 612 eine erste Siedlung. In der Wildnis südlich des Bodensees stürzt er bei seiner Suche nach einem geeigneten Ort über einen Dornstrauch und man kann sich denken, er sieht das als Zeichen Gottes, um
Na
dort die
klar.
Siedlung zu errichten. Und eben die Siedlung heißt heute St. Gallen. Und Gallus befreundet sich gemäß der Legende wiederum auch mit einem Bären an und er füttert diesen mit Brot. Ob er das Brot gegessen hat, bezweifle ich persönlich, aber es sind ja Legenden. Seine Attribute sind deshalb ein Bär und ein Stück Brot. Und auch im St. Galler Wappen ist der Bär zu sehen. Also Gallus stirbt im Jahr 645 und der alemannische Priester Ottmar errichtet 719 die erste Klosterkirche. Das Kloster wird schnell bekannt und die Bibliotheksräume trotzen sowohl der Reformationszeit als auch verschiedenen Bränden. Der barocke Saal, den wir heute sehen, wird im Jahr 1767 errichtet.
Ja, und ich habe gehört, dass die Bibliothek einen wertvollen Schatz besitzt. Bist du denn fündig geworden?
Ja, das ist relativ einfach, wenn man an einer Führung teilnimmt, dann ist das kostbare Gut nämlich zu sehen. Es handelt sich hierbei um den St. Galler Klosterplan. Der Plan ist ein einzigartiges Dokument, welchen den Grundriss einer Klosteranlage zeigt. Entstanden ist er im Jahr 825. Abt Heito verfasst den Plan mit roter Tinte auf Pergament. Es handelt sich um den einzigen Bauplan eines Klosters aus karolingischer Zeit. Der Plan diente als Modell und als Hilfe, um Abt Gotzbert bei seinem Bauvorhaben zu unterstützen. Der Klosterplan wurde aber nie eins zu eins umgesetzt und bleibt somit ein Konzept.
Ja, also Holz ist wirklich einfach ein tolles Material. Für so vieles und eben auch für die künstlerischen Sachen. So wie auch ein ganz anderes Material. Harter Cut, im wahrsten Sinne des Wortes, hart. Es geht um Glas. Ich finde, Glas ist ein wunderschönes Material und bietet auch so viele Möglichkeiten. Ist weich oder flüssig im Verarbeitungsprozess, je nach Temperatur. Und was man dann alles damit formen kann und wie viele Farben im Glas zu binden sind, das begeistert mich immer wieder ganz doll. Und so war es für mich eben auch klar, dass ich mir den monumentalen Kronleuchter von Ai Weiwei in Venedig anschauen will, wenn ich auf der Biennale bin.
Britta, ich habe in Erinnerung, dass du die Kunst von Ai Weiwei gar nicht so gut findest.
Ja, ich muss zugeben, dass ich die Kunst des chinesischen Vorzeigekünstlers, Dissidenten und Aktivisten wirklich oftmals als zu platt empfunden habe. Trotzdem wollte ich seine Werke unbedingt anschauen. Er hat eine riesengroße Ausstellung gehabt, dort auf dieser kleinen Insel San Giorgio. Und in der von Andrea Palladio entworfenen Kirche, da ist diese ganze Ausstellung von Ai Weiwei mit vielen Glassachen gewesen.
Palladio.
Ja, schön. Die Kirche ist nämlich wirklich auch schon ohne Ausstellung echt ein Abstecher wert. Sie beherbergt zum Beispiel zwei berühmte Gemälde von Tintoretto aus dem 16. Jahrhundert. Das letzte Abendmahl und die Mannerlese. Ja, aber nun zum Glas wieder zurück. Mächtig hing dieser Kronleuchter in der Mitte von dieser hellen und sehr freundlichen und schönen Kirche. Eine weiß-schwarze Skulptur ist aus Murano-Glas und war einfach monumental, riesig. Und dieser Kronleuchter baumelte von der Decke als Gebilde. 9 Meter hoch, das muss man sich vorstellen. 6 Meter breit, 2700 Kilo schwer. Also Krass. Wirklich, wow. Manches überwältigt ja auch allein durch die Größe. Und mit über 2000 schwarzen Glasstücken ist das Ding bestückt und ohne Glühbirnen, das ist ja kein Kronleuchter, sieht nur so aus. Und total interessant fand ich, je nach Lichteinfall in die Kirche, also entweder durch das Tageslicht oder durch die Lampen in der Kirche, glänzte die Skulptur goldfarben oder meistens eben eher wirkte das so ganz dunkel und stumpf.
Also Glas, das aber nicht so glänzt, wie wir das von Glas kennen, oder?
Ja, von nahen betrachtet hat das Material tatsächlich eher die Anmutung von Kunststoff gehabt, das eben so matt ist. Ich konnte auch erst gar nicht glauben, dass die Teile alle aus Glas sind. Richtig schwarz und intransparent und wirklich ohne Glanz und ohne Reflexion. Also einfach so ein stumpfes Material. Ai Weiwei und das Berengo-Studio haben da übrigens 3 Jahre lang dran gearbeitet. Insbesondere die Experten von Berengo haben schon einige Kunstwerke aus Glas geschaffen. Die kommen von der Insel Murano. Klar, die liegt ja direkt neben Venedig und ist für ihre Glaskunst seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Und da sitzen eben auch heute noch die Meister im Glas blasen und formen. Die Öfen laufen übrigens Tag und Nacht und werden auf bis zu 1200 Grad hochgeheizt.
Ich war ja auch mal in Murano bei so einer Show und ich fand das total faszinierend. Also ich meine, man nur schon nach 2 Minuten dort stehen, hatte ich Schweißausbrüche.
Ja,
aber was sie alles formen können mit Glas, also wie das dann auch aussieht in der ersten Fassung, ist wirklich spannend. Also ich glaube, man sollte das mindestens einmal erlebt haben.
Total faszinierend, wirklich.
Ja, und Britta, wie sieht denn jetzt der Kronleuchter aus?
Ja, also einer Symmetrie eines Kronleuchters folgend sind alle Arme dieses Leuchters recht ähnlich gestaltet und tragen die gleichen Elemente. Es sind aber eben keine glitzernden Kristalle und keine geschliffenen Prismen, sondern Oberschenkel- und Armknochen, Gedärme, Hand- und Fußskelette, Beckenknochen, menschliche Totenköpfe, Tierschädel. Ja, und zusätzlich bevölkern dann auch noch diese bekannten Symbole wie ein Twittervogel, eine Überwachungskamera und Fledermäuse dieses Gehänge. Also es sind alles Gegenstände, die Ai, so übrigens sein Familienname, bereits oft in seine Kunst eingearbeitet hat. Und auch sein wütend gezeigter Stinkefinger, den man vielleicht kennt, findet sich bei einigen dieser Handskelette wieder. Also die Fülle dieser Formen und Elemente ist wirklich zum Staunen. Und man kann ganz lange schauen. Und immer wieder habe ich was Neues entdeckt. Es ist wie so ein Wimmelbild, das da hängt.
Ja, diesen Eindruck hatte ich auch, als du das Bild bei den Kunstladies gepostet hast. Das ist zuerst wie so ein Chaos und dann muss man sich selber so eine Ordnung verschaffen. Was hat denn das zu bedeuten? Also auf den ersten Blick war es für mich eben ein bisschen chaotisch. Wie interpretierst du dieses Werk oder hat Ai Weiwei etwas dazu gesagt?
Ja, also der Riesenleuchter heißt La Commedia Umana, La Commedia Umana, die menschliche Komödie. Ja, was will dieses riesige, hängende Ding uns nun sagen? Manche denken halt sofort an die Covid-19-Pandemie, aber das Werk ist schon vor Ausbruch von Corona begonnen worden. Durch die Knochen, Skelette und Organe liegt es natürlich irgendwie schon nahe, an Vergänglichkeit zu denken. Und in den Sinn kommt einem dann jetzt aktuell natürlich auch noch der Krieg in der Ukraine. Also als dramatisches Denkmal für die, die bei gewaltvollen Konflikten zu Tode kommen. Nach Aussage von Ai Weiwei ist es ein Manifest, das versucht, über den Tod zu sprechen, um das Leben zu feiern.
Das ist ja schon eine gewaltige Aussage.
Ja, das stimmt. Ja, machen wir noch mal einen harten Bruch und kommen vom Glas zum nächsten Material, Beton.
Ich muss zugeben, dass ich beim Material Beton wirklich zwiegespalten bin. Also vielleicht liegt es daran, dass mir zuerst immer diese hässlichen Nachkriegsbauten in den Sinn kommen. Aber ich fand es dann auch super spannend, dass wir das Material bei den Kunstladies aufgegriffen haben, da ich zuvor wirklich überhaupt keinen Zugang zu diesem Material hatte. Und bei uns in Zürich wird ja beispielsweise der Erweiterungsbau des Landesmuseums mit sogenanntem Sichtbeton angefertigt. Und eigentlich bis heute kann ich mich wie nicht entscheiden, ob ich es schön finde oder nicht. Manchmal gehe ich vorbei und denke, doch, ist schön, und dann ein anderes Mal wieder nicht. Und man kann sich das irgendwie so vorstellen, also der direkte Anbau schafft einen ganz starken Stilbruch. Ich könnte jetzt sagen, Betonklotz neben Märchenschloss. Ja, und das ist für mich eben, manchmal gefällt es mir, manchmal nicht, je nach
Ja.
Stimmung gerade. Wie ist dein Zugang zu Beton?
Ja, mir ging es lange mit dem Beton, genauso wie dir. Also ich verbinde auch hässliche Nachkriegsgebäude damit. Und hier in Frankfurt stehen oder standen ja einige davon rum. Mittlerweile sind auch schon einige wieder abgerissen. Und vielleicht habe ich mich entweder daran gewöhnt oder weil einige schon wieder weg sind, vermisse ich die so ein bisschen und finde manche davon mittlerweile echt ästhetisch doch ganz schön ansprechend, muss ich sagen. Und für die Kunst, bei den Kunstladies habe ich mir dann so ein Werk von Gilida ausgesucht, also das aus Beton ist und hier in Frankfurt steht. Also Eduardo Gilida, dieser spanische Bildhauer, also Meister der architektonischen Skulpturen, die er meistens oder normalerweise aus diesen massiven, rostigen Stahlplatten macht, der ist schon echt faszinierend. Und diese Bildhauerarbeiten erinnern auch immer irgendwie an Architektur. So vierkantige Pfeiler ragen dann in die Höhe, winden sich ein bisschen und werden von so tentakelartigen Blöcken gekrönt. Ja, und in Frankfurt steht eben eine von diesen Skulpturen, aber eben aus Beton und nicht aus Stahl. Und das wirkt zum einen als so Struktur sehr massiv, aber durch die Bewegung auch wieder leicht gleichzeitig. Und die umformen so einen Raum. Das Haus für Goethe hat er das genannt, dieses Denkmal. Goethe war ja auch in Frankfurt. Und Nach vorne hin ist es offen und begehbar, ein Dach hat es aber nicht, also es kommt Licht rein. Wusstest du, dass man die Skulptur von Chilida oder eine Skulptur von Chilida auch ganz oft in den Nachrichten sieht?
Nee,
das ist nämlich
nee.
die von dem Bundeskanzleramt in Berlin.
Ah, das ist die.
Die soll die Wiedervereinigung symbolisieren.
Ah, ja, voll, die sieht man ja total oft.
Man sieht die immer, wenn es um deutsche Politik geht, dann sehen wir auch eine Skulptur von Chilida da.
Ah ja, krass.
Ja, ne?
Ja, natürlich. Ich kenne sie, aber es war mir voll nicht bewusst.
Ja, ich habe es jetzt auch noch mal viel deutlicher im Kopf, wenn ich die Nachrichten sehe. Ja, jetzt hatten wir Holz und Glas und Beton, Saskia. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Was ist denn jetzt eigentlich dein Lieblingsmaterial?
Ja, also ich bin tatsächlich verleitet, Marmor zu sagen, aber eigentlich denke ich hier nicht an das Material, sondern an den Künstler. Und wer könnte es anders sein? Gian Lorenzo Bernini natürlich.
Dein Liebling?
Genau. Seine Statue Apollo und Daphne, die zieht mich einfach jedes Mal in ihren Bann. Ich bin total fasziniert von dieser Skulptur. Und wenn ich mich aber nun auf ein Material festlegen müsste, wäre es tatsächlich ein Seidenraupenteppich mit dem Namen Broken Landscape aus dem Jahr 2016. Ein Teppich also, der von Seidenraupen gemacht wurde.
Wow.
Und ich habe diesen Teppich in der Ausstellung Sehnsucht Natur im Museum Riedberg gesehen und er hat mich total fasziniert. Also man muss sich das vorstellen, der Teppich ist mehrere Meter lang und wurde von der Decke her so aufgehängt, dass er quasi mir als Betrachter entgegenkam und es wirkte auf mich so wie ein Wasserfall.
Oh, toll.
Und er leuchtet dann in diesen weißen und beigen Tönen. Und im Hintergrund waren dann noch Klänge einer Zither zu hören. Und ich war wirklich total entspannt nach dieser Ausstellung. Und nicht zu vergessen ist hierbei, dass das Element Wasser seit über 2000 Jahren ein wichtiges Thema in der chinesischen Dichtung und Malerei bildet. Aber auch bei uns in Europa, also ist der Wasserfall ein Kraftort.
Absolut, Wasserfall ist toll,
finde ich. Ja. Und hier, also auch sowohl in China als auch hier in Europa, verbindet man eigentlich den Wasserfall damit, dass der Körper und der Geist gereinigt wird.
Ja, also das ist ja eigentlich Textil in der Kunst. Finde ich
ja,
auch ein total
genau.
spannendes Material. Ja, lass uns das doch einfach nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen vertiefen.
Absolut.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über die Verwendung von Materialien in der Kunst erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Hast du denn ein Lieblingsmaterial? Dann sind wir total gespannt auf deine Antwort.
Rita, vielleicht muss ich doch meine Einstellung zum Beton nochmals überdenken. An diesen heißen Sommertagen finde ich den kühlen Kellerboden doch ganz angenehm.
Ja, eine ganz neue Assoziation in Bezug auf Beton. Schön. Wir freuen uns übrigens enorm, wenn ihr unseren Podcast bewertet und ihn abonniert. Also folgt uns. Das hilft uns sehr. Danke.
Danke. Tschüss zusammen.
Tschüss.